Einer unserer Söhne packte seine Geschenke aus. Er war 4 Jahre alt. Es war an Weihnachten oder an seinem Geburtstag, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls war der kleine Kerl ganz aufgeregt und er mühte sich dann mit dem Papier und den Bändern ab und wollte endlich sehen, was er da so geschenkt bekommt. Und dann sah er es und er drückte den Karton an sich und rief: Oh, das habe ich mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht. Ja, haben wir beide gedacht, das ist dann ja noch nicht so lang. Ja, wir sind jetzt alle älter als 4, vielleicht bist du 20 oder 30 oder 50 wie ich oder 70 oder 80. Aber was wünschst du dir für dein Leben? Was willst du mit deinem Leben anfangen? Und führst du das Leben, das du dir wünschst? Also wir alle wurden ja irgendwann geboren an irgendeinem Tag, da hatten wir keinen Einfluss drauf. Und wir werden sterben an einem Tag X, den wir noch nicht kennen, haben wir auch keinen Einfluss drauf. Aber worauf wir sehr wohl Einfluss haben, ist diese Zeit dazwischen. Und jetzt ist die Frage, wie willst du dein Leben, soweit es an dir liegt, gestalten? In diesem Zeitraum von heute bis an dem Tag X, an dem du dann sterben wirst. Ich lese den Predigttext und den habe ich euch auch mitgebracht. Moment. Ha. 1. Korinther 7, 29 bis 31. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Eins ist sicher, Geschwister. Es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die euch noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in der jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ja, diese Welt wird nicht für immer bestehen. Und genau in diese Welt, in diese vergängliche Welt, ist Jesus gekommen, um über diese Welt hinaus, aber auch schon hier und jetzt mit uns zu leben. Er ist gekommen, das sagt er, um uns Leben in Fülle zu bringen. Das volle Leben. Kannst du damit was anfangen? Genießt du dieses volle Leben in Jesus Christus? Findest du es faszinierend, mit ihm unterwegs zu sein? Oder ja, gibst du dich mit so einer Light-Variante zufrieden? Ja, so kalorienarm und leicht bekömmlich, aber leider auch ziemlich kraftlos und fad. Begeistert es dich, das Leben mit Jesus Christus, oder findest du es langweilig? Was macht eigentlich das Leben hier und jetzt eines Christen aus? Was macht den Unterschied zwischen dem Leben eines Menschen, der mit Jesus Christus lebt, und eines Menschen, der Jesus Christus noch nicht kennt, heute schon? Ein Fischaufkleber auf dem Auto, sonntags zum Gottesdienst gehen, vielleicht noch irgendwie einen Hauskreis haben, Männerkreis, Frauenkreis oder so. Oder ja, dass ich in der Gemeinde ehrenamtlich mitarbeite, mehr als jetzt im Sportverein. Erschöpft sich darin Leben in Fülle? Es ist vielleicht ein bisschen provokant, ja, aber es ist ja schon so die Frage, ja, worin liegt der Unterschied? Und und woran liegt es eigentlich, dass Christen oft gar nicht so unbedingt anders leben als Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen? Auch Christen regen sich fürchterlich auf über ihren ungerechten Chef, den verständnislosen Ehepartner, die anspruchsvollen Kinder, die nervigen Nachbarn, über unkollegiale Arbeitskollegen, über unfähige Politiker und was weiß ich nicht noch alles. Auch sie kämpfen wie sonst noch was darum, in ihren Beziehungen nur ja nicht zu kurz zu kommen. Auch Christen legen sich krumm, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen und diesen dann auch zu halten. Auch ihre Gedanken drehen sich erstaunlich oft ums Haus, ums neue Auto, um den nächsten Urlaub und um Arbeit, Hobby, Hund. Auch sie, ja, sind manchmal so gefangen in den Sorgen des Alltags, dass irgendwie gar kein Raum mehr für anderes bleibt. Woran liegt das? Krampf und Kraftlosigkeit statt Leben in Fülle. Ich dachte ja, möglicherweise haben wir noch nicht die tiefe Dimension dieser Tatsache begriffen, dass Jesus Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist. Er lebt und er hat als der Lebendige alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dadurch, dass er in der Gestalt seines Geistes in uns lebt und er sagt, dass das so ist, wenn wir an ihn glauben, das müsste sich doch irgendwie bemerkbar machen in unserem Leben oder etwa nicht. Mit ihm sind wir Träger des göttlichen Lebens auf der Erde. Und er beteiligt uns an dem, wer er ist und an dem, was er tut. Und wenn ich die Fülle dieses Lebens nicht erfahre, dann liegt das nicht an Jesus Christus, weil in ihm wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm habt auch ihr Anteil an diesem Leben. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Gewalten. Vielleicht nehme ich einfach noch nicht in Anspruch, was Gott mir in Jesus Christus zueignet. Vielleicht sorge ich lieber selbst für mich und gucke, wie ich über die Runden und zurechtkomme, statt eben in seiner Vollmacht und im Vertrauen auf ihn zu leben und ihm an mir wirken zu lassen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Bewegung, nicht Stillstand. Wasser, nicht Wüste. Und das ist Jesu Verheißung für alle, die sich von ihm füllen lassen und auch leiten lassen. Aber manchmal will ich das vielleicht gar nicht. Manchmal will ich vielleicht lieber selbst bestimmen, wo es lang geht und bleibe dann lieber in der Wüste, statt mich von Jesus in fruchtbares Land führen zu lassen. Und da geht es uns vielleicht manchmal wie dem Volk Israel. Also Gott hatte sie ja durch Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreit, um sie in das gelobte Land zu bringen, nach Kanaan, ein fruchtbares und wirklich wunderschönes Land. Und der Weg durch dieses Land, der führte durch die Wüste. Aber die Wüste war nicht Gottes Verheißung für sein Volk. Seine Verheißung war das gelobte Land und der Weg dorthin, der führte eben durch die Wüste. Und dass das Volk dann 40 Jahre lang in der Wüste blieb und dort leben musste und dass ja eine ganze Generation in der Wüste gestorben ist und gar nicht mehr mit in das gelobte Land kam. Das lag an dem Ungehorsam des Volkes, an seinem Unglauben. Also sie haben sich einfach nicht auf Gott verlassen wollen. Sie wurden aktiv, wenn sie es gar nicht sollten. Beim Manna zum Beispiel, ne, dem Essen, das Gott da vom Himmel regnen ließ, jeden Tag frisch. Und deswegen sollten sie auch immer nur so viel aufsammeln, dass es für einen Tag reicht. Aber sie haben gezweifelt, so, oh, wird Gott auch morgen wirklich noch für uns sorgen? Nee, da haben sie sich lieber Vorräte angelegt, die dann vergammelt sind, statt ihm zu vertrauen. Also sie wurden aktiv, wenn sie das gar nicht sollten. Wenn sie dann aber aktiv werden sollten, dann haben sie sich verweigert. Als sie das erste Mal vor dem gelobten Land standen, nach so einem knappen Jahr oder so, glaube ich, ja, da hat Gott gesagt, hier ist das Land, das ich versprochen habe. Und jetzt geht hinein und nehmt es in Besitz. Und sie sagten, nein, boah, die Leute, die da wohnen, die sind so groß und die sind so stark und gegen die haben wir gar keine Chance. Nee, hatten sie ja auch nicht, aber das war ja gar nicht das Thema. Das war ja völlig unrelevant, weil Gott hatte ihnen ja den Sieg versprochen. Aber sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass Gott vielleicht doch nicht für sie eintritt. Und sie haben auf diese Angst gehört. Und sie haben sich verweigert. Gott hatte Kanaan für sie. Aber sie blieben in der Wüste. Und du? Wo lebst du? Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann lebt er durch den Heiligen Geist in mir. Und mit dem Heiligen Geist habe ich die ganze Fülle von Jesus Christus empfangen. Und Paulus fordert die Christen in Ephesus auf, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und das heißt, dass ich dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben gebe. Dass ich mich von ihm leiten lasse. Dass ich ihm erlaube, alles an mir und durch mich zu tun, was er eben an mir und durch mich tun will. Ich meine, ich kann stattdessen natürlich auch aus eigener Kraft kämpfen. Ja? Ich kann mich abmühen, christliches Leben zu leben, als wäre Jesus Christus gar nicht da. Ich kann ständig aus eigener Kraft schieben. Und das ist genau das Leben in der Wüste, nicht im verheißenen Land. Und dieses Leben wird dich nie glücklich machen. Weil das engt dich ein. Dir wird das innere Feuer fehlen. Die Freude über Jesus Christus, die Dankbarkeit, die Leidenschaft für das, was er durch dich auch tun will, die Liebe zu den Menschen um dich her. Das Funkeln in den Augen wird verschwinden und du wirst müde und knatschig. Und während du ignorierst, was Jesus dir schenken will, bleibst du in dem und schielst nach dem, was du unbedingt haben willst und knatscht. Genau wie das Volk Israel in der Wüste. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort hatten wir umsonst Fisch und Gurken, Melonen und Knoblauch und was weiß ich was alles. Nee, war das schön. Ach ja, war es das? Ich meine, dass sie dort als Sklaven waren und wie sie dort leben mussten, das hatten sie anscheinend vergessen. Und das ist genau das, was immer passiert, wenn wir in der Wüste bleiben, statt uns von Jesus in neues Land führen zu lassen. Wir hocken da und jammern, dass Gott so wenig in unserem Leben tut, statt uns von ihm führen zu lassen. Wir fangen wieder an, nach dem Leben zu schielen, aus dem Gott uns schon befreit hat. Ja, wir starren plötzlich wieder da drauf und je länger wir da drauf starren, desto attraktiver wird uns das. Und wir fangen an, wieder nach all dem zu greifen, von dem wir meinen, dass es uns glücklich macht und das uns doch zutiefst schadet. Und ja, lasst uns nicht vergessen, unser Leben auf dieser Erde, und das ist ja das, worum es in diesem Bibeltext auch geht, unser Leben auf dieser Erde ist begrenzt. Und diese Welt wird nicht ewig bestehen. Und vielleicht ist heute einfach mal so ein guter Zeitpunkt, mal so einen prüfenden Blick aufs eigene Leben zu werfen. Um mal zu überlegen, wo stehe ich und wo will ich hin? Vielleicht ist es einfach heute mal an der Zeit, ein wenig innezuhalten und die Prioritäten meines Lebens einfach mal neu zu sortieren. Und das ist, was eben Paulus auch den Korinthern ans Herz legt. Also er hatte von großen Problemen in der Gemeinde in Korinth gehört und er war auch zu unterschiedlichen Fragestellungen um Rat gebeten worden. Und daraufhin schreibt er eben diesen Brief. Und da schreibt er unter anderem, beim Verheirateten soll es nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt, beim Traurigen nicht die Trauer, beim Frohen nicht die Freude. Und wer etwas in dieser Welt hat, der soll sich davon eben nicht gefangen nehmen lassen. Und hier sagt Paulus, nichts in deinem Leben, weder deine Beziehungen, noch deine Emotionen, noch dein Besitz, soll dich daran hindern, Jesus Christus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Paulus sagt nicht, dass diese Dinge unwichtig wären, aber sie sollen uns nicht beherrschen. Paulus will den Korinthern nichts wegnehmen. Und das stellt er auch einige Sätze später noch einmal klar. Ich glaube, Vers 35. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Willst du das volle Leben in Jesus Christus schmecken? Dann überprüfe deine Prioritäten. Sieh dir an, worauf du dich in deinem Leben konzentrierst. Was ist dir wichtig? Wofür setzt du dich ein? Worüber denkst du nach? Worum geht es in deinen Gebeten, dass Jesus Christus sich in deinem Leben verherrlicht oder dass er dir deine Wünsche erfüllt? Fragst du danach, wie er sich dein Leben vorstellt und wozu er dich freisetzen will? Was du vielleicht auch loslassen sollst, in deinem Leben behindert? Ich meine, es gibt ja Christen, die haben wirklich ständig Angst davor, dass Jesus Christus ihnen irgendwas wegnimmt, was sie unbedingt brauchen. Als ob er ihr Feind wäre, vor dem sie sich schützen müssen. Und dann bleiben sie in der Wüste hocken und jammern, ne, und sagen, ach ja, wenn ich so von anderen höre, was Gott in ihrem Leben tut, das ist so toll, bei mir tut er einfach nichts. Ist die Frage, ne, will ich in der Wüste hocken bleiben? Ich hoffe nicht, weil Jesus Christus hat wirklich so viel mehr für uns. Wie sagt er noch in Johannes 10, Vers 10? Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus will nicht, dass du in der Wüste hocken bleibst und geistlich verkümmerst, sondern dass du dich von ihm wirklich in dieses weite und fruchtbare Land seiner Verheißung führen lässt. Paulus hat das begriffen. Er lebte verheißungsorientiert, nicht nach Wüstenweise. Paulus hatte ja dieses eindrückliche Erlebnis, bei dem Jesus Christus ihm begegnet ist und seinem Leben eine völlig neue Richtung gegeben hat. Und aus dem gnadenlosen Christenverfolger wurde ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu, der alles dran gesetzt hat, so viele Menschen wie möglich für Jesus Christus zu gewinnen. Paulus hat nie vergessen, wo er hergekommen ist, wohin er mit Jesus Christus unterwegs war und was Jesus Christus ihm schon hier und jetzt mit sich selbst schenkt. Und das hat sein ganzes Leben bestimmt. Paulus lebte total fokussiert. Er hatte seinen Herrn und das Ziel seines Lebens fest im Blick. Und er hat sich mit ganzer Kraft dafür eingesetzt, die Botschaft von Jesus Christus eben weiterzutragen. Es war ihm wichtig, seine verbleibende Zeit auf dieser Erde wirklich gut und sinnvoll zu nutzen. Und das hat er auch anderen Christen ans Herz gelegt. Kauf die Zeit aus. Macht das Beste aus der Zeit, die Gott euch zur Verfügung stellt. Und da schreibt er an mehreren Stellen, unter anderem im Kolosserbrief, während er selbst in Haft sitzt. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Jesus Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Paulus sitzt im Gefängnis. Und er sitzt dort, weil er die Botschaft von Jesus Christus weiterträgt. Und seine erste Sorge gilt jetzt aber nicht seinem eigenen Wohlergehen, sondern seine erste Sorge gilt der Frage, wie er dort in dieser Situation, die ganz bestimmt alles andere als leicht und angenehm ist, die Botschaft von Jesus Christus weitertragen kann. Wie er diesen Auftrag weiterführen kann, den Gott ihm anvertraut hat. Wie er auch dort im Knast seinem Herrn zur Ehre leben kann. Und hier sehen wir einfach das vertrauensvolle Herz eines Menschen, der sich Jesus Christus hingibt, der entschlossen ist, seinem Herrn unter allen Umständen zu vertrauen und ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Ein Mensch, der Jesus Christus wirklich in jeder Situation seines Lebens ganz zur Verfügung stehen will. Es ist schon so. Menschen, die Jesus Christus von Herzen nachfolgen, zahlen dafür sehr oft einen sehr hohen Preis. Aber das ist es wert. Jesus Christus ist es wert. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat sich selbst hingegeben, er hat ja sein Leben verschenkt, um uns mit sich selbst zu neuem Leben zu befreien, zu einem Leben in Fülle. Wo sind die Christen, die sich nach Jesus Christus ausstrecken, die immer tiefer sich in die Beziehung und in das Vertrauen zu ihm hineinführen lassen wollen, die danach fragen, wie er sich ihr Leben vorstellt und sich ihm zur Verfügung stellen, für alles, was er durch sie tun will. Die Welt braucht euch und euer Herr hat euch im Blick. Denn seine Augen blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz auf ihn gerichtet sind, heißt es in 2. Chronik 16, Vers 9. Sein Mitarbeiter Timotheus schreibt Paulus am Ende seines Lebens: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Ich meine, du kannst für alles Mögliche kämpfen. Der gute Kampf hier, das meint den richtigen Kampf. Der Kampf, in dem man Jesus Christus sucht, sich nach ihm ausstreckt und in der man seine Liebe weitertragen möchte an jeden Menschen, weil man selbst so zutiefst ergriffen und erfüllt davon ist. Ja, stell dir mal Folgendes vor. Heute ist dein Ehrentag. Deine 80. oder 90. oder 100. Geburtstag, such dir was aus, was noch in der Zukunft liegt für dich. Ne? Auf jeden Fall blickst du schon auf ein langes Leben zurück. Und ja, Freunde und Familie und so haben dir eine Feier ausgerichtet, du musst dich um nichts kümmern. Und Leute aus nah und fern sind gekommen, die dir am Herzen liegen und feiern mit dir. Alles ist super schön geschmückt und es gibt fantastisches Essen. Und du sitzt da und unterhältst dich mal mit dem und hast wirklich richtig große Freude. Und dann, und jetzt kommt die Sache mit dem Sessel, führt man dich zu einem Sessel. Schön. Oh, mal gucken hier. Okay. Ah, es ist cool. Na, irgendwann sollte man sich auch schon mal ein Kissen in Kreuz legen. Ne? Es fängt jetzt schon an, genau. Naja, hier noch ein Tischchen, ein bisschen was zu trinken. Und der Sessel, der ist jetzt so in Richtung Bühne ausgerichtet da, ne, nach vorne. Und du sitzt da und denkst so, wow, ist das schön. Und guckst mal einfach so, was da so passiert, ne. Und dann stehen deine Gäste auf, so einer nach dem anderen, und gehen nach vorne. Und jeder sagt so ein paar Sätze zu deinem Leben. Was ihm so, warum habe ich das Ding eigentlich mitgenommen? Keine Ahnung. Was ihm mit Blick auf dich wichtig ist und ja, was er an dir schätzt und ja, was er auf jeden Fall sich in Erinnerung halten wird von dir. Frage. Was möchtest du an diesem Tag am allerliebsten von deinen Gästen hören? Welche 2 bis 3 Sätze sollen auf jeden Fall über dein Leben gesagt werden? Oh, es knirscht aber, jetzt waren nicht meine Knochen. Ja, überleg dir einfach gut, wie du leben willst. Und dann geh darauf zu, mit wachem Blick und festem Schritt. Ich möchte noch beten. Herr, lieber Herr, danke, dass du dich gegeben hast, um uns mit dir selbst Leben zu schenken und Leben in Fülle. Und wenn du Leben sagst, dann meinst du wirklich das volle Leben. Und Herr, danke, dass du uns damit hineinnimmst und dass du so viel für uns bereithältst, in der Zukunft, aber auch schon hier und jetzt. Und dass du uns gebrauchen willst, dass du uns einbeziehen willst in dein Handeln, in diese großartigen Dinge, die du in dieser Welt tust. Dass du uns einbeziehen willst, um wirklich Menschen zu dir zu ziehen, dass sie dich kennenlernen, dass sie ja einfach dich erkennen, begeistert von dir sind und dir mit ganzem Herzen nachfolgen. Danke, dass du uns geschaffen hast, zu dir hin nach deinem Vorbild, dass du uns so reich begabst und so viel wirklich mit ins Leben hineingibst, was wir auch leben dürfen, was zur Entfaltung kommen kann, wo wir aufblühen können unter deiner Hand, was du einbeziehen willst, um andere Menschen zu dir zu ziehen. Ach, danke, Herr, dass du unserem Leben Sinn, Halt und Hoffnung gibst, über dieses Leben hinaus, aber auch schon hier und jetzt. Und ich bitte dich so von Herzen, Herr, dass wir nicht an dem vorbeigehen, was du an Segnungen schon hier und jetzt für uns bereithältst. Dass wir nicht uns mit der Wüste zufrieden geben, während du uns in fruchtbares Land führen willst. Herr, zeige uns einfach in unserem Leben, wo wir stehen. Lenke uns den Blick auf das, was wichtig für uns ist. Zeige uns, wo wir den falschen Dingen nachjagen. Herr, und bitte dich auch um Vergebung, wo das einfach schon gewesen ist in meinem Leben, an so vielen Stellen, wo ich so viel Energie investiert habe, so viel Kraft in Dinge, die es gar nicht wert waren, die vielleicht sogar noch mir geschadet haben und im Leben mit dir im Weg standen. Aber danke, dass du das ausräumst. Danke, dass du auch für diese Dinge ans Kreuz gegangen bist und dass wir sie dir hinlegen dürfen. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass alles das, was uns trennt, dass wenn wir es zu dir bringen, wenn wir es vor dir bekennen, dass du treu und gerecht bist und uns unsere Schuld vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst. Herr, danke, dass du unsere Herzen kennst und ich bitte dich, dass du deine Liebe, dein Wort tief in uns hineinsenkst, dass du wirklich mit deinem Licht auch die dunklen Winkel unseres Herzens erfüllst und ausleuchtest. Danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen und danke, dass du uns deinen Geist gibst, der uns wirklich in die Lage versetzt, mit dir zu leben und so zu leben, wie du es willst. Und ja, bitte räume aus, was den Wirken deines Geistes im Weg steht und schenke, dass wir wirklich auch diesen tiefen Wunsch haben, uns von dir füllen zu lassen und beleben. Und da, wo wir vielleicht in so einem Schönheitsschlaf verfallen sind oder so, da küsst du uns selbst wach, Herr, und führ uns zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Danke, Herr, dass deine Liebe uns gilt, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens, und lass diese Liebe durch uns hindurchstrahlen auf die Menschen um uns her. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen.